Ein wunderschönes herzlich willkommen an alle, die zuhören. Wir haben heute einen besonderen Gast vom Unternehmen Bernstein. Hallo Lukas, wie geht's dir? Stell dich mal kurz vor, bitte.
Hey, servus ihr beiden. Danke für die Einladung. Freue mich voll, dass ich dabei sein darf. Ich bin einer der Getränkemacher hier in Österreich. Wir machen Getränkebrand, der ist Bernstein. Erstes Getränk mit grünem Kaffee. Wir nennen es die stille Kraft und wir stehen für kraftgebende Momente für Genießer. Also da geht es wirklich darum, dass du einen kleinen Kraftmoment immer holen kannst. Woher kommt die Kraft? Wie schaut das aus mit der Kraft? Also bei uns ist ja das Thema Bernstein, das starke Tier der Wälder, der Beschützer des Natürlichen, darum auch der Bär, also sehr starkes Viech. Würdest du dir nicht unbedingt anlegen damit, mit so einem Tier? Also ich würde es nicht machen.
Nein, ich auch nicht.
Und grüner Kaffee ist ungerösteter Kaffee, sehr gesund, sehr belebend, gibt der Kraft. Und diesen grünen Rohkaffee, es ist zwar Kaffee, schmeckt aber nicht wie Kaffee, das ist das Spannende, aber er hat die positiven Eigenschaften vom Kaffee, die während des Röstvorgangs halt nicht verloren gehen durch die Hitze. Wir verbinden das mit heimischen Zutaten, wie zum Beispiel mit der Dirndl, die habe ich gerade in der Hand, oder mit der Quitte, das ist die zweite Sorte. Also sehr, sage ich mal, sehr regionaltypische, altertümliche Zutaten, die ja eigentlich so gar nicht so oft vorkommen auch bei uns, aber ihre Kraft haben und ihre, sage ich mal, die auch Kraft geben.
Ja, ja.
Und das ist für uns einfach wichtig. Also wie ihr hört, das Thema Kraft hat bei uns eine zentrale Bedeutung. Es geht wirklich darum, nicht diesen ganzen künstlichen Scheiß zum Trinken. Entschuldigung, dass ich so sage.
Kein Problem, bitte.
Wenn wir was konsumieren, dann muss es auch was gut sein. Ja, und nicht irgendwas.
Lukas, das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr interessant. Erzähl uns doch mal, wie alles gestartet hat mit Bernstein.
Also es war natürlich eine wahnsinnig spannende Story. Ich selber war mit 17 Jahren auf Bahrain in Arabien und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet und habe dort den grünen Rohkaffee kennengelernt. Also sehr belebendes Getränk, Green Coffee, Arabic Green Coffee, wird verkauft, vor allem im Ramadan. Und das habe ich recht spannend gefunden, weil eigentlich so der erste Connex war, wo ich mir gedacht habe, okay, schmeckt wie Kaffee, ist aber kein Kaffee, weckt mich ziemlich auf. Also die haben das ja mit Gewürzen so gemischt dort zumals. Also das war eine extrem spannende Mischung. Und ich habe mich dann ein bisschen auch beschäftigt mit grünem Kaffee und wie funktioniert das. Und dann bin ich ja drauf gekommen, dass der in Europa gerne auch als verkauft wird, als so ein Abnehmgetränk. Also nicht der Kaffee als Getränk, sondern wirklich der Kaffee als Pulver bzw. als Pillen. Ja. Das habe ich ganz verrückt gefunden. Aber im Endeffekt gibt es einen Haufen so Green Coffee-Geschichten, aber das schmeckt alles grauslich. Das ist alles de facto überhaupt nicht in irgendeiner Form wirksam. Das Einzige, was die machen, sie nutzen halt den guten Namen des Kaffees und des grünen Kaffees für andere Zwecke. Klassisches Marketing, was halt da verwendet wird. Und wir haben uns gedacht, naja, das kann es ja nicht sein. Und sind dann auch draufgekommen, das war mein Kollege der Martin, hat dort sind wir also auch mit den österreichischen Früchten mal dumm experimentiert und hat so seinen eigenen Eistee einmal gemacht. Und wir sind dann einmal beisammen gesessen eines Abends und haben gesagt, hey, probieren wir das einmal, mischen wir das zusammen. Und haben halt wirklich hochwertigsten Bio-Fairtrade grünem Kaffee auch gekauft und verschiedene Sorten ausgesucht und versucht, die beste Qualität und die beste Varietät da zu finden und haben diesen grünen Kaffee einmal richtig die Essenz daraus gezogen. Also das haben wir wirklich über mehrere Tage das Ganze auch richtig aus der Bohne herausgezogen und mit heimischen Zutaten da vermischt. Und das war ja noch ein bisschen andere Mischung dort zumals, aber so hat es begonnen, also in der Küche. Ja.
Die Story,
und, wir haben dann wirklich versucht, auch dem Ding einen Namen zu geben. Und für uns war halt das Thema Kraft immer schon extrem wichtig. Und kein Energy Drink, ja nichts Künstliches. Es muss wirklich eine echte, ehrliche Geschichte sein. Ja. Und das muss da vor allem auch weiterhelfen, wenn du das trinkst und nicht irgendein Schaß, der dich dann, nachdem du da Dosen getrunken hast, die doppelt so tief in der Loch zahlt wie vorher. Das ist ein Riesenproblem heutzutage. Ja.
Das stimmt.
Ihr werdet lachen, wenn die ganzen Jungen sind schon vor der Arbeit oder vor der Lehrstelle, vor der Schule, ihre erste Dosen Energy Drink runterschütten oder irgendeine Cola trinken oder ein Eistee oder was Gott was. Und das ist de facto ja alles aus künstlichen Aromen mit einem Haufen Zucker und Stabilisatoren und Konservierungsmitteln und Co. Das ist auch nicht unbedingt leibend.
Das stimmt.
Aus dem Grund war das für uns halt immer sehr wichtig, als Österreicher, als Patrioten, dass wir sagen, wir haben so viele tolle Sachen in unserem Land, wir wollen das definitiv auch noch vor den Vorhang bringen, so, ja. sozusagen.
Ja.
Und da haben wir gesagt, passt, fernes Abenteuer, heimische Vertrautheit ist Bernstein und das ist die stille Kraft.
Perfekt. Und du hast gesagt, mit 17 hast du dich zum ersten Mal damit beschäftigt. Wie lange hat es dann gedauert, bis die Idee realisiert wurde? Also wann habt ihr dann tatsächlich gegründet?
Naja, wir haben mit 17 war ich in Arabien und dann bin ich zurückgekommen, habe dann maturiert, war beim Bundesheer und dann mit 18 haben Martin und ich eigentlich sind wir zusammengesessen und haben das dann entwickelt. Und mit so kurz vor meinem 19. Geburtstag oder also 2-3 Monate davor haben wir dann gegründet. Ja, im Endeffekt war das eigentlich a hell of a journey, kann ich mal sagen. Weil ja. das war eine Zeit, sage ich euch, wir haben dort zumindest alles, was irgendwie an Preisen möglich war, abgeräumt. Also ihr seht das da im Hintergrund vielleicht. Also,
warte mal, da wollte ich eh noch fragen.
Das gehört so einfach zum Hinzeigen. Wir haben den Staatspreis, österreichischer Staatspreis, Innovationspreis Niederösterreich, innovativster Jungunternehmer, drittbester Businessplan Österreichs, bester Niederösterreichs, sechstbester Cocktail der Welt, drittbester Europas, beste Drinks bei Falstaff, bester Gewinnwettbewerb und also ein Haufen so kleine Wettbewerbe und größere Wettbewerbe und das ist ein kleiner Teil von dem, was wir noch haben, weil dahinter ist noch so ein Schrank, da ist auch noch ein bisschen drin.
Ja, großartig, wirklich cool. Und
das war eine Zeit, sage ich euch. Da haben wir waren jede Woche mehrfach in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio, also wirklich echt stark vertreten. Das war gerade so diese Zeit, wo diese Startups interessant worden sind für die Leute. Mhm. Weil heute ist ja fast schon wieder ein Schimpfwort, wenn du das Startup nimmst, weil es einfach zu viel gibt und jeder Chance ist mittlerweile schon ein Startup. Es soll es ja auch nicht sein. Ja. Also es muss schon ein Schritt sein in die Selbstständigkeit, der auch der Gesellschaft und der Wirtschaft was bringt und nicht nur abschöpft. Ja, also das ist halt mir immer sehr wichtig. Darum ist dieser langfristige, sukzessive Schritt-für-Schritt-Ansatz, glaube ich, auch sehr wichtig. Aber es ist eine andere Geschichte.
Habt ihr diese Publizitätspräsenz, von der du gerade geredet hast, habt ihr die von alleine bekommen? Sprich, sind die Leute euch entgegengekommen oder habt ihr da angefragt?
Alles kostenlos. Keinen Cent ausgeben für irgendwas. Ich kann da den Stapel sagen. Das sind sicher 400-500 Zeitungsartikel. Richtig, wirklich richtig viel und das ist nur das, was ich ausgedruckt habe. Das sind nicht einmal die Clippings noch, was wir digital haben. Und das war schon echt viel dabei. Und das musst du aber auch vorstellen, wir waren dort zumindest 19, 20, wie es dann so losgegangen ist, so richtig, wo man präsent war, wo man verkaufen hat können, wo man das Produkt schon kaufen hat können. Mhm. Und da muss ich sagen, das war eine Zeit, die auch für uns natürlich auch ganz herausfordernd war, weil du musst ja aufpassen, dass du nicht drüber drast und plötzlich die Leute anreden auf der Straße, ob sie ein Foto machen dürfen mit dir und so Sachen. Gell? Das war Tatsache. Also war schon cool irgendwo, wenn irgendwie so Groupies danach laufen und ein Foto mit dir haben wollen. Und im Endeffekt hast du halt echt einmal gemerkt, was es heißt, wenn du wirklich präsent bist in den Medien. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht von Österreich weit, da rede ich nur von regional bei uns. Gell? Aber trotzdem war das schon ziemlich eine coole Erfahrung. Auf der anderen Seite beängstigend, wie schnell du auch wieder uninteressant bist. Und das meine ich damit mit der wahnsinnigen, schwierigen Erfahrung, weil das hat sich ja auch im Produktverkauf wiedergespiegelt. Zu Beginn musst du dir vorstellen, haben wir in unserer Region, in den Lokalen, die wir hatten in der Region, mehr verkauft als Coca-Cola und Red Bull zusammen in den Lokalen. Also das wissen wir von den Gastronomen. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht groß und nicht repräsentativ, aber es hat in dieser kurzen Hypezeit, wo das Produkt so gehypt war, deutlich mehr Menge als Cola und Red Bull zusammen ist über den Tresen gegangen. Das haben uns die Gastronomen auch so bestätigt und darum, da war halt ein wahnsinniger Drive dahinter und im Endeffekt ist halt, du weißt ja selber nicht, mit was sollst du denn kalkulieren? Sollst du mit der Menge kalkulieren, die man da jetzt verkauft hat oder soll man mit der Hälfte kalkulieren oder auf was legst du deine Produktionsbasis aus? Ne?
Ja, ja.
Der Wachstum und alles. Und im Endeffekt, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir da wirklich gelernt, was eine Hype-Kurve heißt. Sagt euch der Hype-Cycle was?
Also wieder runtergeht.
Ja, genau. Und dieser, ich glaube Gardner Hype-Cycle, der trifft halt wirklich zu. Also du schießt in die Höhe und genau das, was du in die Höhe geschossen bist, schießt da wieder runter und dann pendelt er sich ein. Ja? Mhm. Das war bei uns halt auch so. Und eine enorme wichtige Erfahrung, was es heißt, durchzuhalten und diese intrinsische Motivation bei sich zu behalten, beim Team zu behalten, dass man halt dann auch weitermacht. Ja. Das ist nicht so einfach immer wieder. Ja.
Ich bin definitiv der Meinung, dass euer Produktportfolio aber sowas von den gegenwärtigen Trends trifft, weil es ist kein großes Geheimnis, wenn man durch den Spar oder durch irgendwelche Lebensmittelgeschäfte geht, dass das Thema bewusstes Konsumieren, Nachhaltigkeit, gesunder Lifestyle von sehr, sehr großer Bedeutung ist heutzutage. Und glaube daher auch oder kann mir vorstellen, dass der Konsum von beispielsweise Energy Drinks allmählich sinken wird und dass so welche Produkte, solche Ergänzungsprodukte wie ihr verkauft oder ihr anbietet, dass das im nächsten Jahrzehnt inkrementell steigen wird. Also ein wirklich, wirklich sehr, sehr spannendes Thema.
Und es gibt ja viele junge Startups, die nennen sich Startups und haben aber genauso shitty Products, ja, die auch irgendwo aus einem Labor kommen und zusammengesetzt haben. Da könnt ihr da zig von den Buden nennen. Aber die Sache ist ja im Endeffekt, es soll ja darum gehen und es soll ja Mehrwert bringen. Es betrifft jetzt grundsätzlich nicht nur gesundheitliche uns Menschen, was konsumieren wir, wie konsumieren wir. Es betrifft ja genauso auch die emotionale Konsumation, weil ich will ja keinen Dreck konsumieren, der nicht cool ist, ja, der mich als Konsument nicht irgendwo auch nach vorn bringt, mich weiterbringt. Und da ist auch das Thema Branding einfach essentiell. Also da geht es darum, dass wir eine coole Brand haben, eine Marke haben, mit der man sich identifizieren kann, mit der dessen Werten man sich identifizieren kann. Und so haben wir relativ schnell gemerkt, was Brand Development eigentlich heißt. Also kann ich ein bisschen auch zeigen, dass da im Hintergrund, also gut, man sieht jetzt sehr schlecht, aber das ist unsere Markentafel. Ja, das kann ich jetzt vielleicht so zeigen. Also die Markentafel, was die besagt. Also da geht es darum, dass dann unsere Marken, unser Markenkern, das ist unsere Markenpositionierung, das ist unser Marken, ein Wort wert, das ist eine Wort, für was unsere ganze Firma steht, kraftgebend. Alles sollte alles irgendwie da drinnen sein. Und das sind Markenregeln. Das heißt, nach diesen Regeln müssen alle unsere Markenkontaktpunkte quasi ausgerichtet sein.
Super.
Und das ist bei uns schon sehr streng, aber auch ganz genau erarbeitet, weil da steckt schon sehr viel Hirnschmalz und drinnen. Und darum ist es wichtig für jeden, der Endkonsumenten Marke machen will, dem muss es klar sein, dass eine Marke nicht einfach nur ein Logo ist. Dem muss klar sein, dass alles, was ich tue, jede Aktivität, jeder funkenkleinste Schritt, den ich mache, der hat Auswirkungen. Und die muss ich steuern und richtig steuern.
Mich würde ein Aspekt interessieren zum Thema Produktion. Habt ihr da einen vertrauenswürdigen Lohnabfüller oder arbeitet ihr nach einem gewissen Supply Chain Management System oder habt ihr gar einen eigenen Standard, wo ihr eure Getränke selbst abfüllt?
Naja, natürlich haben wir ein ERP-System, also so ein volles Unternehmensmanagement-System, Resource Planning System. Das schon, das koordiniert auch die Prozesse. Wir haben einen Abfüller, ja, die für uns füllen, das stimmt. Ohne den würde es ja nicht gehen. Selber eine Abfüllanlage kaufen macht wenig Sinn, weil, sage ich mal, das kostet dann ein paar Millionen und das muss dann mal finanzieren. Und damit würden wir uns ja zu sehr von unserem eigentlichen Geschäft ablenken lassen. Wir liefern ja auch nicht selber, wir liefern alles über Händler. Wir bauen die Marke auf, das ist eigentlich unser Geschäft. Die Marke zu etablieren, stark zu machen, weiterzuentwickeln und im Kopf des Kunden zu verankern. Ja, voll. Und da haben wir schon viel auch gelernt, auch was das Thema Produktion bedeutet. Vor allem, wenn es um grüner Kaffee, Stabilisierung der Essenz geht. Also haben wir ein eigenes Verfahren entwickelt, dass wir diese grüne Kaffee-Essenz herauskriegen und dass das auch gut schmeckt, gleichbleibend schmeckt. Wir arbeiten nur mit 100% natürlichen Produkten. Das ist enorm schwierig, die auch immer wieder auf Linie zu halten, dass das Ding immer dieselbe Farbe hat, das gleich schmeckt, das gleich ausschaut, denselben Trübheitsgrad und alles. Das ist schon gar nicht so einfach gewesen. Und da haben wir sicher ein paar Jahre mal dumm getan, aber haben es dann glücklicherweise auch geschafft, dass wir da auf Grad kommen.
Aus welcher Nation bezieht ihr derzeit den grünen Kaffee?
Grüner Kaffee ist bei uns ein peruanischer Hochland-Arabica. In Bio-Fair-Trade-Qualität, also wir kaufen den übers Café Alt-Wien ein, über den Oliver in Wien. Der kauft den quasi ein und wir kaufen ihn von ihm dann ab. Also das ist für uns, was Wertschöpfung und Co. angeht, auch sehr wichtig und funktioniert eigentlich problemlos.
Und genau. Sag jetzt, euer USP grundsätzlich, von dem, was du uns jetzt mal erzählt hast, wie ich das sehe, ist auf jeden Fall die Nachhaltigkeit und auch die Zusammensetzung von den Zutaten, so wie ich das jetzt mitgehört habe.
Genau, genau. Also die wenn es mich vor 3 Jahren, 4 Jahren gefragt hättest, hätte ich da sicher gesagt, das ist nur die Zusammensetzung der Zutaten.
Okay.
Mittlerweile weiß ich, es ist die Kombination aus allem, der USP. Sicher der grüne Kaffee nach außen hin für den Konsumenten.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es dieses emotionale Gesamtbild, das bei dir als Konsument aufwacht, wenn du die Flasche siehst, in die Hand nimmst und lest Bernstein, du siehst den starken Bern und dann liest du gleich mal als zweites die stille Kraft.
Ja.
Darunter steht Dirndl und grüner Kaffee. Also die grüne Kaffee, Rechtfertigung für Kraft, stille Kraft. Mhm. Bär ist kräftig, starkes Tier, Beschützer.
Ja.
Und da ist für uns eigentlich diese Kombination natürlich auch die Brand, was dich absolut einzigartig macht, weil im Endeffekt es gibt kein grünes Kaffeegetränk in dieser Kombination schon gar nicht. Beziehungsweise wüsste jetzt auch gar keins, das bei uns in Österreich oder Deutschland gibt oder Schweiz oder so, würde mir jetzt ganz einfallen. Ich
wollte mich auch fragen, ob ihr da eine Monopolstellung habt oder Konkurrenz.
Ich wusste, es hat da mal eins gegeben bis vor kurzem, aber das ist jetzt da wieder weg.
Mhm.
War geschmacklich nicht unbedingt angenehm zu trinken, aber das ist halt auch so ein Faktor. Es muss halt einfach richtig, richtig gut schmecken. Und das wenn stimmt. Der Geschmack nicht gut ist, kannst du ein Getränk und ein Lebensmittel sowieso gleich in die Tonne hauen.
Genau.
Und darum ist definitiv unser Geschmack auch ein USP. Es klingt fast so extrem profan, aber es ist so. Der Geschmack ist einfach extrem gut und er muss komplett einzigartig sein und der muss überzeugen. Das ist auch der Grund, warum dort zum Beispiel Energy Drinks sich so durchgesetzt haben, weil die oder zumindest so anders waren und so eine eigene neue Schiene einschlagen haben können. Du musst dir vorstellen, es ist ein eigenes Getränkesegment, sogar nach dem benannt worden, also Energy Drinks, weil halt einfach der Geschmack komplett was anderes war. Der hat einfach eine andere Positionierung auch einnehmen können dadurch im Kopf mit Gummibärli-Saftl. Ne? Das ist halt einfach wichtig. Und darum, es muss gut schmecken, es muss leiwand sein, es muss andere Faktoren erfüllen, wie zum Beispiel gesund, Nachhaltigkeit, Earth Positive oder was Gott was. Aber im Endeffekt muss es auch eine Position in deinem Kopf einnehmen, dass du automatisch weißt, hey, ich denke an Kraftgetränk als erstes Bernstein
zum Beispiel. Das ist genau das, was ihr vermitteln wollt.
Ja, ich sage zum Beispiel auch, oder wenn du das mit Milch vergleichst, da gibt es ja Milchanbieter, die nennen die Milch die Frühstücksmilch zum Beispiel. Ne? Ist ehrlicherweise klare Position an den Tag und der Position muss er ganz stark immer verknüpft sein mit mehreren Faktoren, Positionierungsstatement. Und da kehrt natürlich die Sache selbst dazu, dass er Saftl ist, dass er Getränk ist. Da kehrt er dazu, dass er Getränk drinnen, also was da drin ist, zum Beispiel ein grüner Kaffee in unserem Fall als Kriterium. Da kehrt aber auch dazu, dass wo man das trinkt, in welchem Bereich man das trinkt. Und bei uns ist das halt Österreich. Also da brauchst du eine Abgrenzung auch klare, ne? Bis wohin gehst und wo, weiß ich nicht weiter. Ja.
Wie sehen da die Pläne bei euch in der Zukunft aus, expansionstechnisch? Habt ihr vor, nach Deutschland auch international zu verkaufen? Oder tut
ja, wir verkaufen tatsächlich schon international, das schon. Wir waren auch fleißig im Norden Europas unterwegs.
Okay,
cool. Bis vor Corona, also jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich euch gar nicht sagen, wie es da jetzt weitergeht, weil es einfach extrem viel einfach zerstört wurde an Geschäftskontakten, an Beziehungen. Ich meine, man ist ja nach wie vor in Kontakt und ich glaube, bin da zuversichtlich, dass das wieder anlaufen wird, aber aktuell ist es halt wirklich schwierig, ja.
Was war bis jetzt, also während deiner gesamten unternehmerischen Laufbahn, aus subjektiver Sicht dein most impressive Highlight? Also welchen Moment hast du am meisten gelebt bzw. genossen?
ja, da waren schon ein paar dabei. Ein paar richtig coole Momente, auch wo man ein extremes Netzwerkgewinn dazu kriegt, extrem gute Leute kennenlernt, wo du niemals gedacht hättest, dass die da wohnen, bei uns im Land oder gleich um die Ecke eigentlich. Aber auch, was es heißt, die Branche kennenzulernen. Also geile Momente waren natürlich, wie wir die Preise gemacht haben, wie man einfach, also wenn du gefragt wirst, vom Land Niederösterreich zum Beispiel, dass du offiziell die Jugendweiterbildung Vorträge geben darfst und die Jugend quasi dein Wissen vermitteln darfst. Ja, und das ist halt auch extrem geil, wenn da wirklich riesige Säle gefüllt werden, nur damit Leute sich anschauen was, und anhören, was du zu sagen hast. Ne? Oder wenn dann Groupies herlaufen, wirklich Fotos mit dir machen, ist voll crazy. Aber es sind Momente, die sind einfach geil. Ja? Aber es ist trotzdem, auch, man muss halt auch wieder sagen, an den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und das ist halt das Wichtige, dass man geerdet ist. Okay. Weil alles, was da kommt, vergeht halt auch wieder. Gell? Und du musst da, glaube ich, auch bewusst sein darüber, was es heißt, dass man halt für Erfolg auch arbeiten muss. Weil was jetzt natürlich easy going und so klingt, ist schon ein Knochenjob und viele schlaflose Nächte und viel, viel da rein investieren. Aber im Endeffekt tut man es gern und es ist ja auch unser Herzblut drinnen. Also von daher passt es ja auch schon. Ne?
Bist du der Meinung, dass Menschen, die sich jetzt 2021 im Getränkemarkt etablieren möchten, dass die Chancen nicht so gut stehen, beziehungsweise dass der Markt schon so übersättigt ist?
Du, der Markt ist immer schon wahrscheinlich, seit wir am Leben sind, schwer übersättigt. Das Thema ist, du wirst im Getränkemarkt oder im Lebensmittelbereich immer was reißen können, solange du aktiv voll dahinter bist. Die Frage ist nur, wie baust du das auf? Was hast du zum Beispiel für Mindestproduktionsmenge? Welche Menge kannst du mindestens produzieren, dass du selber das nur leisten kannst, dass du das lagern kannst und dass du das vor allem während der Mindesthaltbarkeitszeit auch wieder verkaufen kannst? Das ist, wenn du zum Beispiel in gewissen Bereichen unterwegs bist, die sehr speziell sind. Wie nehmen wir jetzt einmal, weiß ich nicht, Beispiel irgendeine spezielle Dosenform oder irgendein speziell verpacktes Lebensmittel, das kannst du nur großindustriell produzieren. Es wird zum Beispiel im White Label von irgendeinem Großproduzenten. Da musst du eine gewisse Mindestabnahmemenge einfach nehmen und musst du das Ding einfach gleich sofort in großen Stückzahlen verkaufen, weil sonst bleibst du auf dem Sitzen. Und ab dem Moment, wo du das in großen Stückzahlen verkaufen musst, bleiben da eh nur mal 2 bis 3 oder 4 Abnehmer in Österreich übrig. Und da reden wir von den großen Handelsketten. Und ab dem Moment bist du halt, sage ich mal, an die auch gebunden, ja, und musst denen natürlich dann auch dementsprechende Verkaufszahlen liefern. Also du selber bist ja dann auch dafür verantwortlich, für den Verkauf des Produkts. Und im Endeffekt muss man halt auch fairerweise sagen, nur weil ein Produkt dann im Regal drinnen steht, heißt das halt nicht unbedingt gleich, dass er sich verkauft auch.
Ja, logisch.
Es sind 2 Paar Schuhe. Und,
stimmt.
Eine Listung ist schön, Sichtbarkeit ist auch schön, aber dass wirklich das Ding dann wer kauft, da braucht es für den Kunden einfach mehr Kontaktpunkte, emotionale Kontaktpunkte. Und da rede ich jetzt davon Events, Verkostungen, da rede ich von Aktionen, Listungen in der Gastronomie zum Beispiel, dass der Gastronom das Produkt bekannt macht, die Marke für den Kunden bekannt macht und dann kann er es im Handel selber auch in der Stückzahl kaufen. Also da springt schon enorm viel mit und das ist nicht immer unbedingt einfach, aber es ist auf alle Fälle eine Branche, wo man, und da komme ich auf die Frage zurück von dir von Anfang, wo man natürlich ein Geld verdienen kann und auch weiterkommen kann, obwohl sie so übersättigt ist, aber man muss halt echt viel eininvestieren und richtig, 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 richtig viel rennen und laufen und verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Meinst du dann auch viel Kapital von Anfang an hinein investieren?
Naja, klar, man muss es auch irgendwie finanzieren, keine Frage. Also du wirst gerade als neues Unternehmen wirst wahrscheinlich vieles im Vorhinein zahlen müssen, dass du das überhaupt kriegst, bis einmal eine Partnerschaft da ist, bis da die Leute einmal vertrauen. Und bis es soweit ist, musst du halt schauen, dass du dann durchdruckst, die ganze Geschichte mit dem Cashflow, mit der Liquidität, dass du jetzt einfach über Wasser hältst. Und da gibt es jetzt mehrere Varianten. Du holst da Garantie und holst dann Kredit. Du nimmst dein eigenes Geld und steckst das rein. Du holst dann einen Investor von Anfang an, ein Business Angel, irgendjemand, der dich da finanziert. Förderungen gibt es ja auch noch. Also du kannst da schon unterschiedliche Wege anzapfen, aber im Endeffekt wirst du ein Geld brauchen zum Starten, keine Frage.
Was war euer Weg? Welchen Weg habt ihr eingeschlagen? Selbst mit dem eigenen Geld versucht oder Kredit oder gleich Partnerschaft?
Naja, nein, also bei uns ist ganz stark eigentlich die Eigenfinanzierung. Mhm. Beziehungsweise wir haben einen Kredit zu Beginn aufgenommen auch, ja, das stimmt. Was war das dort zumindest? Ich glaube so 10.000, 20.000 Euro oder so, keine Ahnung.
So ein Jungunternehmerkredit, oder?
Nein, das hat es ja dort so leider mal gegeben, glaube ich. Das war kurz davor, bevor die Jungunternehmerkredite gemacht haben überhaupt. Okay. Also da, wir haben da schon ganz klassisch auch eine Bankgarantie ansuchen müssen. Die Bankgarantie haben wir wieder nur bestätigt gekriegt über eine Haftung, über eine Haftungsübernahme quasi. Also diese Garantie ist quasi eine Haftungsübernahme. Mhm. Ja, das war halt auch ein irre mühsamer Prozess, bis wir dort waren. Also einfach war es definitiv nicht. Ja. Aber wir haben es dann gekriegt und dann haben wir uns halt so weiter nach vorarbeiten können. Und das war natürlich dann schon eine Herausforderung, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit, muss ich echt sagen. Und dann ist es halt immer leichter gegangen, wenn wir immer mehr aus dem Cashflow machen konnten. Und du musst dir halt vorstellen, wenn du selber alles einsteckst und voll Gas gibst, voll dahinter bist, dann kannst du halt auch mehr erwarten. Und diesen Drive, diese Energie, die man da reinsteckt in sein Baby, in sein eigenes, ist natürlich immer ganz eine andere Energie, als die man jetzt dafür einen Arbeitgeber reinstecken würde. Auf jeden Fall, ja.
Und welche Gesellschafts-, also welche Rechtsform seid ihr? GmbH oder UG?
Nein, wir sind eigentlich eine Kommanditgesellschaft.
Ah, okay. Okay, seid ihr beide Komplementäre?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben das dort zumindest so gegründet, weil ich war noch Student, wie wir gegründet haben. Mhm. Mein Kollege der Martin war eigentlich schon selbstständig dort zumindest. Wir haben gesagt, das wäre der einfachste und der schnellste Weg, weil ich habe nicht wirklich viel Zeit gehabt, er auch nicht. Wir haben schon eine Firma gebraucht, haben ziemlich einen Zeitstress gehabt und dann haben wir sich darauf geeinigt, passt, jetzt gründen wir das schnell, dass das so erledigt ist und dann kann ich auch problemlos weiter studieren und brauche mich nicht um irgendwie Versicherung oder so kümmern. Und der kann dabei auch mal die Geschäfte quasi leiten. Und ja, ich habe dann einfach eine Prokura übernommen, bin ebenbürtig und ja, ändern müsste man es theoretisch schon einmal, aber eigentlich zahlt es ja auch nicht wirklich aus, weil das sind nur unnötige Kosten. Und der nächste Schritt wäre wahrscheinlich eine GmbH, aber da muss ich ehrlicherweise sagen, die ist ziemlich teuer und ob das wirklich Sinn macht, ist eine andere Frage.
Macht eigentlich erst bei einem gewissen Umsatz auch Sinn, wirklich.
Genau, also, genau, richtig.
Ja. Ja, sind ja dann genau. Im Prinzip fixe Kosten an Steuern, die man zahlen muss. Aber genau, ist wieder ein anderes Thema.
Absolut, ja, absolut.
Ja, Flo, hast du noch eine Frage?
Nein, von mir gibt es keine Punkte mehr. Das Thema hat mich sehr brennend interessiert, weil ich habe vor, mich peripher an dieser Branche weiterzuentwickeln und zu etablieren und finde, Lukas, du hast uns einen wertvollen Input gegeben. Danke nochmal an dieser Stelle für die spontane Zusage und danke auch an dich, Julian.
Ja, gerne.
Und was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist gleich einmal auf die Website und mal was bestellen, würde ich sagen.
Aber nicht nur ein cooler Podcast, sondern auch ein cooler Unternehmenspitch.
Extremst überzeugend, also mich auf jeden Fall. Und ich bin schon echt gespannt, vor allem, wie es schmeckt. Ja.
Ah, ich hätte doch noch eine Frage. Und zwar, seid ihr bei Lebensmittelgeschäften wie bei Rewe oder Metro erhältlich?
Ja, also du kriegst Bernstein tatsächlich bei Metro, du kriegst das bei Spar Gourmet, in Spar Gourmet-Filialen, das sind 60 Filialen. So
stimmt, jetzt erinnere ich mich, dass ich schon mal was gesehen habe, ja.
Ja, du kriegst das bei ein paar, also vereinzelten Spar-, ADEC-Filialen, Unimarkt-Filialen oder so, das sind so die privaten Kaufleute, das könnt ihr jetzt auch gar nicht aufzählen. Ja, ja. Der Großteil, oder Merkur Hoher Markt auch im ersten, aber der Großteil unserer Kunden sind tatsächlich Gastronomen, also das sind über 90%.
Also ja, B2B als B2C, oder?
Naja, wir sind sowieso hauptsächlich B2B, weil wir auch an den Großhandel verkaufen, beziehungsweise an den Gastronomen verkaufen, nur den Großhandel. Oder halt an den Einzelhandel direkt. Damit verkaufen wir nicht direkt an den Endkonsumenten. Also okay, bei uns daher eigentlich immer B2B. Und das macht es ja ein bisschen schwieriger, weil wir im Endeffekt ja B2B und B2C-Marketing-Aktivitäten ersetzen müssen. Ja. Das ist halt natürlich dann schon eine andere Herausforderung. Aber ja, im Endeffekt kann man es dort überall ganz gut kriegen. Ja, und halt die Großhändler und viele, viele tolle Gastronomen, die übers Land verteilt sind, die leider jetzt natürlich auch die letzten Monate geschlossen waren, aber jetzt geht es hoffentlich wieder gut weiter.
Jetzt geht es wieder
hoffen weiter. Hoffen wir
es, ja. Auf jeden Fall, ja. Super, ja, dann vielen Dank für das Interview, Lukas. Es hat uns sehr gefreut.
Gerne. Dankeschön.
Wir freuen uns auf jeden Fall und wir werden Bernstein natürlich mit weiterverfolgen.